Radio 1. Hörbar Rust.
Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und habe Ihnen Grounding von Langoth mitgebracht. Bitte schreiben Sie mir, wenn Sie wissen, wo in Berlin Musik wie diese aufgelegt wird. Ich möchte nämlich nach Musik wie dieser gerne mal wieder tanzen, nicht nur auf Partys, von denen es ja auch nicht so viele gibt. Die E-Mail-Adresse lautet übrigens hörbar@radio1.de. Herzlich willkommen nochmal zu dieser Sendung. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Adjoa Heckmann, 40, Singer-Songwriterin und Sängerin. Als Tochter einer Deutschen und eines Ghanaers wächst Adjoa in München und Bielefeld auf. Gesungen wird zu Hause immer, also gibt es keinen Grund, dies nicht selbst auch zu tun. Adjoa steht mit 15 zum ersten Mal auf der Bühne, studiert Gesang und Gitarre, lernt Trompete, Klavier und Schlagzeug und tourt solo mit eigener Band. Das ist im Grunde auch der Stand von heute. Nur, dass sie zwischendurch noch eine Ausbildung zur Erzieherin machte, nach Berlin zog und 2 Alben produzierte. Wir freuen uns sehr und sind gespannt. Herzlich willkommen, Adjoa Heckmann, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen, Adjoa Heckmann.
Hallo.
Es gibt ja Leute, die jetzt schon sagen, ah, ich brauche unbedingt ein Gesicht dazu oder kenne ich doch, wie sieht die nochmal aus? Das ist tricky mit dir und deinem Namen. Man kann nicht einfach Adjoa Heckmann eingeben und dann findet man dich.
Echt?
Also, nein, weil man wissen muss, wie dein Vorname
wie er geschrieben wird. Ne?
Ja, genau.
Das stimmt. Ja, das ist so ein bisschen. Der Name kommt von meinem Vater und es ist ein ghanaischer Name.
Ja.
Und da wird das ein bisschen anders gesprochen, als es jetzt hier im europäischen Bereich ist. Also mein Name wird buchstabiert A-D-W-O-A und das D-W wird J gesprochen.
Ja.
Adjoa.
Ja.
Und das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise machen die Leute daraus Advoa. Das ist das Erste.
Ja, klar.
Oder Adjoa. ich habe mich eigentlich schon fast daran gewöhnt. Also es ist teilweise so, dass ich nicht mal mehr korrigiere. Aber letztendlich, wenn ich auf die Bühne gehe, sage ich auch immer noch mal meinen Namen an, weil natürlich
Ja. Heißt
es Adjoa Heckmann.
Und Heckmann ist ja nun auch, also Heckmann klingt ja, also eigentlich ist das ein toller Künstlername, wäre das. Deine Mutter ist, glaube ich, Deutsche, oder?
Genau, genau.
Und heißt sie eigentlich also Heckmann?
Nein. Also der Name ist von meinem Vater. Und das heißt auch eigentlich tatsächlich Heckmann. Und als meine Eltern geheiratet haben, dann hat der Standesbeamte einfach nochmal ein N dran gehängt.
Aha.
Das ist die Geschichte zu meinem Namen. Also ich heiße eigentlich ganz eingedeutscht Heckmann. Aber das ist jetzt nicht unbedingt so.
Nein. Und das ist auch
nicht wirklich der Name, der ne, von meinem Vater ist.
Nee.
Das ist also der Name kommt von meinem Vater. Es war englische Kolonialbesetzung und darum Heckmann.
Mhm. Verrätst du mir oder uns, wie deine Eltern sich kennengelernt haben?
Ja, so viel weiß ich da gar nicht. Aber die haben sich in München kennengelernt. Also meine Mutter kommt aus Bremen. Und die ist aber damals nach München gezogen und mein Vater hat in der Zeit hier, also beziehungsweise in München studiert, Architektur. Und alles, was ich weiß, ist, dass sie sich auf einer Brücke kennengelernt haben.
Auf einer Brücke?
Ja, ganz romantisch, an einem Sommerabend in München, im Sommer auf einer Brücke.
Das ist ja wirklich, also das ist sehr schön. Ich meine, Brücken sind ja wieder ganz groß im Kommen, seitdem es diese, oder wahrscheinlich sind sie auch schon wieder out, durch diese ganze kleine Schlösser, diesen ganzen Schlösser, die angebracht werden, diese Liebesschlösser,
ja,
die auf
stimmt.
Brücken angebracht werden. Und da hat man sofort so ein Bild, das ist jetzt natürlich sehr persönlich, aber hast du da jetzt nicht gebohrt, ob der eine auf der einen Seite stand und auf den Fluss geguckt hat und der andere auf der anderen Seite? Sind die nebeneinander stehen geblieben und haben beide aufs Wasser geguckt? Oder hat der eine den anderen vielleicht festgehalten, damit er nicht springt oder sich nicht so weit vorbeugt oder so?
Ich glaube, so war es nicht. Aber also ehrlich gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wer da wen auch angesprochen hat. Ich denke mal, mein Vater hat meine Mutter angesprochen. Das wäre jetzt eher klassisch. Aber ich habe da irgendwie keine Ahnung. Ich glaube, weil ich selber auch einen großen Bezug zu Brücken habe und zu Wasser. Ich bin total gerne am Wasser. Ich liebe Brücken und ich genieße die Zeit einfach. Wenn ich rausfahren kann, wenn ich einfach in der Natur sein kann, wenn ich das Wasser höre. Und ich glaube, ich habe da so ein bisschen meine eigene Fantasie spielen lassen, wie das dann wohl ausgesehen hat. Und Also ich meine, für mich sind diese Momente, wenn es einfach ein wunderschöner, lauwarmer Sommerabend ist, und selbst wenn ich alleine auf der Brücke stehe, das genieße ich so sehr, dass ich mir eigentlich das nur romantisch vorstellen kann.
Ich finde das auch so toll. Ich sage dir in Vorbereitung auf die Sendung eben als der erste Song, die Vier und Adjoa, wirklich, dass natürlich möchten wir persönliche Geschichten hören, aber es soll nicht zu privat werden und nur, dass du nicht denkst, dass du dein Innerstes nach außen kennen musst. Und gleich mit diesem ersten Thema ist das schon offenbar eine ziemlich persönliche Sache, denn du hättest natürlich mehr Fragen gestellt, wenn das jetzt so eine klassische, ihr seid offenbar nicht als Familie, du bist offenbar nicht mit deinem Vater und deiner Mutter groß geworden.
Doch, doch.
Doch, okay.
Also ich hab zwei Geschwister.
Mhm.
Mein Vater ist dann tatsächlich auch wieder nach Ghana gegangen, aber da war ich dann auch schon erwachsen. Und wir haben zusammen gewohnt. Also mein Vater ist erst ausgezogen, als ich ungefähr 16, 17 war.
Mhm. Okay. Du musst gar nicht weiter. Also wie gesagt, ich will ja gar nicht so in dich dringen. Menschen, die auf Brücken stehen, ist eigentlich so passt auch in diesen ganzen Bestseller-Trend, wie sie im Moment alle heißen. Menschen, die auf Brücken stehen, ist auf jeden Fall ein schöner Titel für deine Biografie. Und die Brücke ist ja auch eine schöne Metapher fürs Leben eigentlich,
ja,
oder?
Das auf jeden Fall, ja.
Gut, dann fangen wir jetzt mal an mit dem ersten Song, den du mitgebracht hast. Im Hintergrund ist, das sind nicht unsere Mägen, die knurren. Das ist der Hund, der sich reckt und streckt und hier so ganz entspannt auf dem etwas kratzigen Fußboden liegt. Das findet sie super. Und zwischendurch hören sie so, also das sind nicht wir, das ist das Tier. So, Gary Rafferty hast du mitgebracht, Baker Street.
Ja, ja.
Welche Geschichte gibt es dazu?
Baker Street ist erstmal ein Song, also den ich wirklich aus meiner ganz jüngsten Kindheit, also es ist eine meiner jüngsten Kindheitserinnerungen, der Song. Also meine Mutter hat immer ganz viel Radio gehört, wenn wir zu Hause waren. Und das war einer der Songs, die mich einfach von Anfang an gecatcht haben und die ich immer noch ganz, ganz toll finde. Das ist einfach eine ganz große Komposition, finde ich. Wir haben damals oft mit der Familie Spaziergänge gemacht.
Mhm.
Also mein Bruder war da noch ziemlich klein. Also der ist 8 Jahre jünger als ich. Und meine Schwester und meine Eltern und ich. Und wenn wir durch die Stadt spazieren gegangen sind, war das für mich so, dass ich die Zeit mir einfach so Auszeiten genommen habe und einfach Musik gehört habe. Also in meinem inneren Ohr. Die ganzen Melodien, die ich übers Radio aufgenommen habe. Und da kam auch immer wieder diese Melodie. Also einmal das Saxophon-Thema von dem Song und dann aber auch die Stimme. Und das habe ich dann versucht, mit meinem Quatsch-Englisch nachzusingen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch kein Englisch konnte. Und das ist eine Erinnerung, die ganz, ja, die greift sehr tief bei mir, weil es eine Zeit widerspiegelt, in der ich, glaube ich, Musik vor allen Dingen dadurch wahrgenommen habe, dass ich sie aufgenommen habe. Es war ganz
aufgenommen im Sinne von wirklich rezipiert und nicht auf Kassette,
genau,
ne?
Genau, ja. Und ich hatte auch noch gar nicht das mit den Kassetten, das kam für mich viel später. Es war also tatsächlich, dass ich mir die Melodien merken musste. Und das ist mir nicht so schwer gefallen. Meine Mutter hat ganz, ganz viel zu Hause gesungen. Ich hatte sowieso immer Melodien um mich. Und ja, das war eben eine ganz große Nummer für mich.
Adjoa Hackman, die Sängerin oder Singer-Songwriterin, kann ich sagen, oder magst du das Wort nicht?
Ich glaube, ich bin mit Sängerin das war mir eher bekannt als Singer-Songwriterin. Das kam erst später.
Aber du bist es ja jetzt.
Ich bin es definitiv und auch schon 4 Jahre. Ja.
Ist heute hier zu Gast und gerade eben, als es losging, bevor wir unsere Kopfhörer aufsetzten und uns auf die Reise zurückbegeben haben, in die Baker Street, haben wir noch kurz darüber gesprochen, wie das ist mit den, was diese Lieder von früher auslösen, was vielen jetzt so gehen wird, ne? Und man will die auch so beschützen. Also Leute, die dann so sagen wie Supertramp oder so. Ich will da nichts Verächtliches hören. Da wäre ich richtig sauer, ja? Bitte nicht.
Ja.
So. Und das sind halt, wenn man das Glück hat, sie sich nicht übergehört zu haben. Also so, wenn jetzt Leute dann so drauf stehen, dass sie sich dann so ein Best-of 70er, 80er machen und die dann hoch und runter hören, dann kann es eben passieren, dass diese Songs auch zu ihrem Zauber so ein bisschen verlieren, dass man, ne, so.
Ja, das stimmt, ja.
Hast du noch Kassetten von früher?
Ich habe noch Kassetten und ich neige dazu, sowas auch gar nicht wegzuschmeißen. Ich glaube, ich werde die Kassetten noch in 25 Jahren haben, auch wenn sie dann noch mehr leiern, als sie es jetzt schon tun. Aber ich kann sowas nicht wegschmeißen. ich kann nicht Instrumente wegschmeißen.
Naja, Instrumente schmeißt man ja auch nicht
oder,
weg.
Oder ne, nicht wegschmeißen, aber verschenken oder verkaufen, was ganz viele Musiker machen, kann ich nicht. Und selbst bei Kassetten muss ich sagen, nee, die lasse ich lieber in der Kammer und höre sie auch mir vielleicht nie wieder an, aber wegschmeißen geht nicht.
Ich habe das auch lange gedacht, dass das nicht geht, auch weil so viele waren und weil ich mir die dann und die sind wirklich immer von einer Ecke in die andere gereist und von einer Wohnung in die nächste. Und dann habe ich halt den Fehler gemacht, sie nicht immer artgerecht zu archivieren. Heißt, du musst die ja wirklich auch in die Boxen tun. Wenn du das nicht tust, dann verkleben die Bänder. Und dann muss man das machen, was man einfach gar nicht mehr macht heutzutage. Sich mit einer Riesenlupe und dem kleinsten Schraubenzieher der Welt hinzusetzen. Und dann so diese Lieblingstapes, die man auch teilweise noch so beklebt und bemalt hat und die auch so Titel hatten. Hattest du das auch?
Ja. Ich habe dann Mixe gemacht und die hatten dann ihren eigenen Namen auf jeden Fall.
Ich bin dann dazu übergegangen, dass ich mir so ein USB, wie nennt sich das, so ein, nicht Umwandler, aber ich nenne es jetzt Umwandler, gekauft habe für 30 Euro, um die zu digitalisieren. Totaler Schwachsinn.
Warum?
Ja, weil ich bin wahrscheinlich einfach nur zu doof gewesen. Man muss, du digitalisierst dann in einem erstmal nicht so guter Qualität, dass man sich das dann auch nicht unbedingt anhören möchte. Wahrscheinlich gibt es inzwischen ganz tolle Geräte und so. Mhm. Und du musst auch so Etappen setzen, damit du nicht eine Aufnahme hast, die 1,20 oder 90 Minuten am Stück ist, sondern du willst ja dann auch die einzelnen Stücke, gerade so bei Mixtapes, die man sich selbst oder die man anderen aufgenommen hat oder so, dass man sozusagen, dass man so skippen möchte. So nächster Song.
Stimmt, ja.
So, und durch Shazam, finde ich, kann man ja, also durch diese Musikerkennungssoftware, kann man sich ja, wenn man sich die Mühe machen möchte, wirklich die alten Tapes nochmal vornehmen, ihnen nochmal so eine Gnadenrunde dürfen sie drehen. Die tollsten Songs holt man sich dann nochmal raus, schreibt sie auf, kauft sie sich digital.
Und das wäre eine gute Idee. Ich habe das noch nie gemacht. Ich hatte immer, und das ist total witzig, also so mit diesen, weil damals gab es diese ganzen Markte ja auch noch gar nicht. Und Shazam oder wie, ich weiß.
Das ist ein Zauber, das ist Wunder. Das ist
wunderbar.
Wie Antibiotikum. Das ist eine tolle Erfindung, unglaublich.
Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich habe es witzigerweise noch gar nicht selber angewendet, aber als ich noch ziemlich jung war und es eben noch nicht die Möglichkeit gab, außer einen DJ zu fragen, wie heißt denn der Song? Und dann musstest du erstmal ein bisschen vorsingen, was dir auch schon peinlich war. Also es gab das alles nicht. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich mal groß und reich bin, dann werde ich jemanden anstellen, der nur dafür zuständig ist, die ganzen Songs für mich rauszusuchen. Aber so weit ist es nicht gekommen. Bis jetzt auf jeden Fall nicht. Und außerdem gibt es jetzt Shazam.
Ich würde wirklich, und natürlich die ganzen anderen Konkurrenz-Apps und Programme und so weiter, aber ich würde wirklich gerne mal wissen, zu wie vielen Unfällen es gekommen ist, nur weil Leute, wie ich und du vielleicht ja auch, im Auto gesessen haben, irgendwas im Radio gehört und dann so mit einer Hand und mit einem Kajalstift auf irgend so ein Stück Papier, wenn es geht, noch irgendwie so Textzeilen, damit man da wenigstens irgendwie sagen konnte, ja, und dann singt die so Rio de Janeiro Blue, aber vielleicht auch Blues und so, kennen sie das Lied? So, das muss man alles nicht mehr, das ist toll.
Das ist sehr schön, ja.
Ja, früher waren nicht alles besser. John Mayer hast du mitgebracht. Vultures, sag mal was zu dem Song.
Vultures ist auf einem ganz großartigen Album von John Mayer drauf und dieses Album haben wir immer gehört, wenn wir auf Tour waren, also wenn ich mit meiner Band im Auto gesessen bin, um eben an die Clubs anzufahren. Und ich liebe diesen Song. Er erinnert mich immer ein bisschen an Prince, dieser Song. Und ja, das ist einfach, ich glaube auch echt so ein bisschen Musikermusik. Meine ganzen Musiker stehen auch drauf, insofern war das immer eine gute Wahl.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Singer-Songwriterin Joa Hackman und ich habe ihn Omar mitgebracht mit There's Nothing Like This. Radio 1, die Hörbarust heute mit Joa Hackman. Ich muss mich jetzt selbst daran erinnern, es gibt zwei Sachen, die ich gerne ankündigen möchte. Das muss ich häufiger mal machen. Mensch, da können Sie mich aber auch mal dran erinnern. Die Gäste der nächsten Woche beispielsweise. Also nächste Woche wird Dirk von Lotso da sein von, ich will immer Technotronic sagen, von Tokotronic. Und wenn am Donnerstag, ne, wenn Sie am Donnerstagabend nichts vorhaben, um 17:45 kommt im RBB Abendprogramm, die Sendung Stadtrathund mit meinem Hund und meinem Fahrrad, mit ein paar Prominenten, die ich in Berlin besuche, mit ein paar ganz normalen Leuten, die ich in Berlin besuche. Ich fahre mit dem Fahrrad herum, der Hund ist dabei. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie einschalten würden. 21:45, Stadtrat Hund. Es gibt insgesamt 5 Episoden. Sie können sich ein paar auch noch oder schon in der Mediathek ansehen. So viel Teasing jetzt in eigener Sache. Joe, ich hoffe, du kannst das akzeptieren.
Auf jeden Fall.
Gut, zurück zu dir. 1974 in München geboren, am selben Tag übrigens wie Franka Potente. Ihr seid auf den Tag genau gleich alt.
Echt? Ja. Wow.
Und noch 2 Leute, die es zu einer solchen Bekanntheit geschafft haben, gebracht haben, dass man im Grunde zu beiden nur jeweils eine einzige ganz kurze Beschreibung braucht und alle wissen, wer gemeint ist. Also, ich fange mal mit der ganz einfachen Variante an.
Oh je, jetzt muss ich raten.
Ja, gezeichneter Elefant, der lustig sein soll.
Okay, Otto Walkes.
Ja.
Wow, echt jetzt?
Ja, allerdings 1946.
Ah, okay.
Und die Mutter des Rundschnitts. Der Föhnfrisur des Rund, wie nennt man das, Pagenkopf ist das nicht, sondern Rundschnitt, so, wenn ich das jetzt so andeute, so ein Pony und dann hier so und nach innen geföhnt.
Ich kenne die Frisur, aber ich weiß nicht, wer das war.
Dunkle Haare, klein.
Ich habe jetzt jemanden im Kopf, aber ich kenne den Namen nicht.
Mireille Mathieu.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja. Mhm. Gut. Ihr alle habt am 22. Juli Geburtstag. Ihr lebt auch alle noch. Ihr könnt euch ja mal zusammentun. Das wird bestimmt ein sehr, sehr skurriles Fest.
Tun, ja.
So, du bist durch die Musiksammlung deiner Eltern tatsächlich auf die Musik gekommen. Du hast schon vorhin erwähnt, dass deine Mutter auch unglaublich viel gesungen hat.
Mhm. Ja.
Und natürlich sind so Plattensammlungen, die es ja damals noch gab, für viele Gäste, die hier in der Hörbar waren, die erzählen Geschichten wie, ich habe dann so eine Stunde lang dieses Cover in der Hand gehalten und mir das Foto angesehen und die Texte durchgelesen und so weiter. Und so war das wahrscheinlich dann auch bei euch zu Hause, ne?
Ja, also ich hatte das mit einem ganz speziellen Album.
Mit welchem?
Mit Thriller von Michael Jackson.
Michael Jackson, ja.
Das Album, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich das in der Hand gehalten habe. Ich habe es gehegt und gepflegt und mir den Tiger nochmal angeguckt. Und also ich konnte einfach zu dem Zeitpunkt noch kein Englisch. Ich konnte auch nicht lesen. Also von dem her war das so, konnte ich nicht wirklich die Texte lesen, die drauf standen auf dem Album. Aber ja, es war ganz viel Musik bei uns zu Hause. Mein Vater hat ganz viel Soul-Musik gehört und ich glaube, das war auch so ein bisschen so, das war definitiv eine ganz große Schnittmenge zwischen meinen Eltern, die Musik. Wir haben beide sehr, sehr gerne Soul-Musik gehört aus den 60er und 70er Jahren.
Habt ihr auch getanzt zu Hause? Einfach so? Also ich meine, wenn immer alle gesungen haben?
Nee, tanzen war irgendwie...
Getanzt nicht. Mhm. Aber du tanzt selbst sehr gerne, ne? Du tanzt auch gut, glaube ich.
Ja, ich würde sagen, ich kann ganz gut tanzen. Und ich hab in meiner Jugend wahnsinnig viel getanzt. Also da, ich habe das so entdeckt, als so, das ist jetzt wieder musikalisch ein bisschen was anderes, aber als Bobby Brown rausgekommen ist. Die Zeit, wo der Hip-Hop, so Hip-Hop, Soul, R&B, da war ich so 13, 14 und da ging's ab. Also da war auf einmal, für mich war das so eine richtig kleine Revolution. Also so und... Ich habe da Moves und Tanzschritte auf MTV und Viva gesehen. Das fand ich einfach magisch. Das war einfach ganz, ganz toll. Das war, Michael Jackson war vorher, ne? Von den ganzen Moves und so. Ja. Das konnte aber keiner. Das war ja viel zu eigen auch. Aber auf einmal gab es da eine Bewegung von jungen Leuten, von jungen musikbegeisterten Teenagern, die einfach total tanzbegeistert und tanzwütig waren. Und wir haben uns regelmäßig an den Wochenenden in einer Disco getroffen. Die war gar nicht so weit von mir entfernt, was natürlich ganz toll war. Und dann durften wir sozusagen ein paar Stunden tanzen, bevor die Großen gekommen sind.
Ah ja.
Und das waren wirklich ganz, ganz schöne und tolle Nachmittage. Wo ich hatte einen Tanzpartner, also ein guter Freund von mir, mit dem ich sowieso viel damals einfach abgehangen bin. Und,
wie heißt der oder wie hieß der?
Tolga.
Tolga. Was ist denn das für ein Name, Tolga?
ich glaube, sein Vater war Amerikaner und seine Mutter war Also da war auf jeden Fall eine Seite war türkisch.
Tolga.
Türkisch und amerikanisch.
Mhm,
und ich glaube, dass es aber eigentlich ein türkischer Name ist.
Schöner Name ist das, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ich habe den auch eigentlich nur einmal nach vielen, vielen Jahren danach gehört wieder. Also Tolga, Holger kennt man, ne? Aber Tolga kann
das ist so, da ist wirklich, da liegen, da liegen so viele Kilometer zwischen Tolga und Holger. Ja, gut, aber nein, ich wollte jetzt nicht unsere Zuhörer, die nun zufällig Holger heißen, das ist, Holger kann man ja auch nordisch sehen, ne? Also so ein, das kann ja auch, in einem skandinavischen Zusammenhang ist Holger auch ein guter Name.
Nee, ich finde den, ja. Ich habe auch gar nichts gegen Holger, aber mein Freund hieß Tolga.
Okay. Wir müssen, ich überlege gerade, jetzt sind wir so von Michael Jackson weggetrieben.
Wir
müssen jetzt erstmal hören und danach können wir ja weiter durch dein Leben, weil ich kann mir vorstellen, dass naja, was du so von Musik erzählst, wir werden nicht wirklich große Brüche haben, das wird alles fließen.
Mhm.
Sehr schön. Wir hören Michael Jackson und du hast dich mal für Billie Jean entschieden.
Genau.
Ja. Joa Hackman ist heute zu Gast und sie hat Billie Jean von Michael Jackson mitgebracht. Und hat nicht jeder das Glück, singende Eltern zu haben? Oder sagen wir es anders, manche wären glücklich, wenn ihre Eltern vielleicht auch nicht so viel singen. Okay, aber du hast sozusagen das doppelte Ticket gekriegt, denn es gab eine Grundschullehrerin, die mit euch täglich gesungen hat, ne?
Wow, ja, stimmt. Das war allerdings erst in der vierten Klasse, glaube ich. Frau Ewerke.
Ewerke? Mhm. Du kennst tolle Leute mit tollen Namen.
Ja. Und aber ja, die hat mit uns richtig viel gesungen und die hat sogar also ganze Stunden damit gefüllt, obwohl wir gar nicht eigentlich Musikunterricht hatten, weil wir nämlich auch mit ihr dann teilweise auf Weihnachts, zum Beispiel auf dem Weihnachtsfest um die Ecke aufgetreten sind. Mit der ganzen Klasse. Und da durfte ich sogar mal die Hauptstimme singen und die anderen durften nur den Chor singen. Sowas war natürlich ganz, ganz toll. Und da waren auch nicht viele für auserwählt und das war eine ganz, ganz tolle Ehrung. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Natürlich war ich super aufgeregt und meine Stimme hat gezittert und alles, aber ja.
Du hast tatsächlich, um jetzt auch mal so ein dunkles Kapitel deines Lebens aufzuschlagen, was überhaupt nicht stimmt, das ist alles andere als dunkel, aber wenn du Background gerade abtust, du hast... Und das kann nun wirklich, das kann man von niemandem behaupten, der in diesen letzten 13 Jahren hier saß. Du hast bei Wetten, dass im Background von Bette Midler gesungen.
Yes, ich hab's geschafft. Oh ja, das war tatsächlich so eine einmalige Aktion. Ich bin angerufen worden. Ich hab damals zu dem Zeitpunkt in der Musiker-WG gewohnt. Und ich glaube, dass der Kontakt über einen Schlagzeuger kam, mit dem ich zusammen gewohnt habe. Ein ganz, ganz toller Schlagzeuger. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hatte ich diesen Anruf, ob ich nicht Lust hätte, für die Wetten, dass Show mit noch zwei anderen den Background für Bette Midler zu machen. Und solche Sachen sind natürlich ganz, ganz toll bezahlt. Ne? Abgesehen davon, dass man sowas auch gerne mal machen möchte, um einfach mal da rein zu schnuppern. Und ich muss aber sagen, mich hat es jetzt nicht so richtig geflasht.
Nee, natürlich nicht. Und ich wollte auch nur, dass du darüber sprichst, weil das so zu den unwirklichsten Dingen gehört, finde ich, kann ich mir vorstellen, die man als Musiker so erlebt. Weil, wann immer ich irgendwann mal Wetten, dass gesehen habe oder reingesetzt oder was weiß ich, oder noch als Kind oder so, das war schon immer extrem strange. Also diese wehenden, diese riesen Ventilatoren, die irgendwelche und auch so brennende Mülltonnen, das ist so, nicht Mülltonnen, natürlich nicht, brennende Fässer und Background-Tänzer, Männer mit freiem Oberkörper, mit so verschmiertem Kram auf der nackten Brust und irgendwie so, das hatte so wenig mit echter Musik zu tun, das war so eine aseptische Inszenierung immer. Ich weiß gar nicht, war das denn Playback oder war das live?
Das war gar nicht live. Das war nicht mal live. Also was heißt nicht mal? Eigentlich wäre es auch verwunderlich gewesen, wenn es live gewesen wäre. Es war tatsächlich Playback. Das war mir nicht bewusst. Wir mussten natürlich die Sachen so gut vorbereiten, als dass es jetzt auch nicht auffällt, dass wir nicht singen. Insofern Du singst dann und es kommt aber nicht deine Stimme raus, sondern halt die Stimme von jemand anders. Das ist absolut in Ordnung. Und für solche Veranstaltungen denke ich auch eigentlich fast angebrachter, weil da muss es einfach sitzen. Da muss jede Sekunde sitzen von einem Auftritt. Bette Midler selber war total nett. Ist eine super...
Die ist bestimmt lustig, oder?
Die ist total lustig und nett. Höflich auch. Mhm. Ne? Die kam gleich hinter in die zu uns und hat uns dann auch alle begrüßt. Und das war alles, und ich fand es auch total interessant, das mal zu sehen. Thomas Gottschalk ist ja total groß. Der ist ja richtig groß.
Ja.
So, und solche Sachen, wenn du das dann einfach, wenn du mal wirklich dastehst, was du eigentlich immer im Fernsehen siehst, und dann irgendwie kriegst du es mal alles live mit. Das war irgendwie toll. Was ich total anstrengend daran fand, war, wir mussten den ganzen Tag in Backstage irgendwie letztendlich verbringen, dann wirst du geschminkt, dann musst du wieder in dein Backstage, dann musst du hier nochmal kurz zu einer Probe und hier und da. Also du verbringst halt so viele Zeit damit zu warten, damit nichts zu tun. Und dann wirst du dafür schon ganz okay auch ausgezahlt.
Mhm.
Was ich ganz toll fand, ich habe Madonna gesehen, die war nämlich an dem gleichen Abend auch in der Show. Also ich habe sie im Backstage auf dem Flur gesehen, umringt von ihren Bodyguards, ist sie schnell in ihr Zimmer wieder.
Und die ist ja nun sehr klein.
Die ist sehr klein, ja. Das hat mich auch gewundert. Also so, ne? Wie gesagt, die Größenverhältnisse passen sich dann wieder der Realität an. Nein, es war eine interessante Erfahrung. Ich möchte sie auch gar nicht missen. Es war nur mir eigentlich damit auch klar, dass das nichts ist, was ich anstrebe. Ich möchte nicht Background-Sängerin in der Thomas Gottschalk-Show sein. Mhm. Oder halt einfach auch in diesen Formaten. Das ist, ich weiß nicht, das hat sich nicht so wirklich für mich gut angefühlt.
Ja, das glaube ich. Also das eine ist ja Backstage bei Thomas Gottschalk zu singen. Das andere ist ja Playback Backstage. Mhm. Also ja. Im Grunde ein besserer Schauspieler zu sein. Das ist ja, wie du sagst, du bist Musikerin, du weißt, dass du es kannst. Du siehst auch die Chance, dass du diese Erfahrung mal machst und einfach auch ein bisschen Kohle mitnimmst. Mhm. Und es ist ja auch nicht verkehrt, als Sänger dich in diesen Pool zu begeben. Es gibt viele Sänger, es gibt auch gar nicht so wenig Leute, die Talent haben. Es gibt ja, ne, gute Sänger, gute Singer-Songwriter. Und es gehört schon ziemlich viel dazu und wirklich Hut ab, sich da durchzubeißen und das hinzukriegen. Du hast zwei Alben produziert.
Ja.
Und ich finde, es ist jetzt auch mal an der Zeit, tatsächlich zu hören, wie du singst.
Gerne.
Einen deiner Songs, gerne, die du geschrieben hast. Sag uns was dazu. Welchen hören wir?
Gerne Scharf wie ein Schwert vom neuen Album.
Exil.
Vom neuen Album Exil, genau. Und ja, also bei dem Song war es so, dass ich erstmal das Gitarrenlick hatte. Und
was hattest du?
Die Gitarren, die Idee von der Gitarre.
Wie hast du das Wort gesagt?
Lick, Gitarrenlick.
Gitarrenlick. Was ist Lick?
Lick ist eigentlich die Melodie, ne? Also so die sich immer wieder wiederholt.
Mhm.
Die ganze Gitarrenidee bei dem Song ist basiert eigentlich auf einer Grundidee, die sich über den ganzen Song zieht. Und die Lyrics kamen bei dem Song ein bisschen später. Und ich glaube, ich hatte zuerst tatsächlich die Idee von Scharf wie ein Schwert. Also irgendwie, das war sehr prägnant für mich, schon relativ bald da. Und ja, wenn du dann so viel schon hast, ist es gar nicht so leicht, einen Text darum zu finden, weil der noch auf die Rhythmik passen muss, mhm, ne? Die du eigentlich auch schon, wo du auch schon vielleicht eine Gesangsmelodie hast. Und dann kommt aber erst der Text dazu. Das heißt, der Text muss sich definitiv der Rhythmik und der Melodie
anpassen.
Mhm. Ich finde, das ist mir bei dem Song ganz gut gelungen.
Variierst du in der Reihenfolge? Kann es dir auch passieren, dass du mit dem Text anfängst und dann die Musik darauf schreibst?
Das kann definitiv sein. Und ich merke jetzt gerade tatsächlich bei den neuen Songs, die jetzt noch gar nirgendwo drauf zu hören sind, dass ich wieder ein bisschen dazu zurückgehe, auch mal andere Varianten auszuprobieren. Also einfach zum Beispiel auch mal wieder vom Gesang auszugehen. Mhm. Ich habe das jetzt lange Zeit nicht gemacht. Jetzt kommt es auch wieder rein.
Scharf wie ein Schwert, Joa Hackman.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es gibt einen Song von Al Green, also es gibt 1000 Songs von Al Green. Da geht es einem hoch und runter Simply Beautiful heißt er. Und das hier ist die Version von Lila James und auch sie macht das hervorragend. Zu Gast ist heute die Singer-Songwriterin Joa Hackman. Radio 1, die Hörbar-Rust, Stunde 2 der Hörbar. Heute mit Joa Hackman, Sängerin, Songwriterin. Mit 15 hast du zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Wobei wir ja jetzt inzwischen wissen, das stimmt nicht ganz. Diese ja. Weihnachtsvorführung, die gab es ja auch schon.
An die habe ich jetzt auch gerade gedacht. Und die war definitiv, da war ich vielleicht 11. Aber das war natürlich nochmal was anderes. Mhm. Ne? Das war so meistens versteckt im Chor. Von der Schule. So.
Also gab es denn da Lehrer auch oder Leute, die dich gehört haben und dich ermutigt haben und gesagt haben, hier, mach das doch mal professionell oder geh doch mal auf die Bühne. Wie bist du auf die Bühne gekommen?
Nee, also Lehrer waren das eigentlich, also ich hatte schon über die Jahre ein paar auch engagierte Musiklehrer.
Frau Ewerke.
Frau Ewerke.
Oh, was für unglaublich. Ewerke, die heißt wirklich Ewerke.
Ja, ich kann mich an die anderen Namen nicht mehr erinnern. Aber also ich habe auch von den Musiklehrern dann teilweise auch, oder ja, wenn es ums Singen ging, dann habe ich da definitiv auch immer, die fanden das toll. Mhm. Es war aber nicht unbedingt so, dass die mich dann dazu ermutigt haben, Sängerin zu werden. Ich hatte aber für mich eigentlich, als ich so in der dritten Klasse war oder so, schon beschlossen, ich werde natürlich Opernsängerin.
Opernsängerin?
Klar. Und
wie kamst du darauf? Also hast du den Film Diva gesehen? Hat er dich in irgendeiner Weise
überhaupt
motiviert?
Überhaupt gar nicht. Ich habe nicht mal klassische Musik gehört. Und ich glaube, dass eigentlich so der Hintergrund für mich war, dass das Einzigste war, was so ein bisschen auch so eine Akzeptanz, so eine gesellschaftliche Akzeptanz eigentlich auch hat. Ne?
Also so lag das, entschuldige, wenn ich jetzt unterbreche, aber ich meine, war das die Zeit in Bielefeld? Weil du bist in
das
München.
Das war in München.
Das war in München?
Das war in der Zeit, da bin ich... Das muss dann in der vierten Klasse gewesen sein. Dritte, vierte. Die dritte war ich noch. Nee, die dritte war ich schon in München. Genau.
Und du hast das Gefühl gehabt, dass so Popmusik, Soul, diese ganzen Sachen, die da entstanden oder die schon da waren, dass die keine gesellschaftliche Akzeptanz hatten?
Naja, also ist es auf jeden Fall so, dass es nicht unbedingt das ist, was, wenn du zu deinen Eltern gehst und sagst, Mami, ich möchte Popmusikerin werden. Popsängerin, ne? Das ist halt nicht unbedingt was, da kann man keine Ausbildung machen. Das war damals, gab es noch viel weniger Studiengänge in dem Bereich. So, das war nicht so wirklich präsent. Mhm. Also wenn man Musik machen wollte, dann war für mich damals zu dem Zeitpunkt einfach abgespeichert, dann muss es klassische Musik sein.
Ja.
Mhm. Wie gesagt, ich habe da gar nicht große, ich hatte gar keinen großen Bezug zur Klassik.
Und wie kam es dann dazu, dass du mit 15 aufgetreten bist?
Das war über eine Band, wo meine Schwester zuerst mitgespielt hat. Meine Schwester hat da, glaube ich, auch gesungen, aber das war dann nicht so ihrs und sie hat auch eigentlich gar nicht so richtig gesungen. Und als sie da ausgestiegen ist, das war eigentlich so eine Jugendband, ne? Das war so ein Jugendprojekt und als sie da ausgestiegen ist, hat sie zu mir gesagt, warum fängst du denn da nicht an? Und für mich war das so, oh toll, eine Band.
Ja.
Und das war das, mit denen hatte ich auch den ersten Auftritt.
Du hast in München dann auch Gesang und Gitarre studiert. Du hast angefangen damit, 1993.
Ja.
Ein, zwei Jahre.
Mhm.
Und hast es aber abgebrochen. Mhm. War dir zu akademisch? War dir zu. Mhm.
Ja, ich glaube. Also, ich glaube, mich hat so diese schulische Seite ganz schön genervt in der Musik. Also, ich konnte das irgendwie nicht wirklich miteinander verbinden. Ich war schon sowieso auch nicht unbedingt ein Schulfan.
Kein Schulfan?
Ich war kein Schulfan.
Woran lag's?
Weil ich nicht stillsitzen konnte. Ich hatte einfach, ich wollte mich bewegen. Ich habe einfach, ich hatte wirklich einen ganz, ganz großen Bewegungsdrang, als ich jung war. Ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht, habe das auch leistungsmäßig gemacht und ich konnte dieses Stillsitzen über Stunden, das hat mich einfach total fertig gemacht. Ich glaube, das war ein Grund so. Abgesehen davon, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich fand es einfach teilweise... Naja, gut, Schule. Letztendlich bin ich schon froh, dass ich in einem Land wohne, wo man dazu gezwungen wird, in die Schule zu gehen. Ne? Also so, es ist nicht so, dass woanders auf der Welt ist würden die Kinder das gerne machen und können nicht lesen lernen. Also von dem her sind das jetzt wirklich Luxusprobleme. Aber zurückzugehen in dieses Schulsystem beim Musikstudium, fand ich sehr, sehr schwierig. Und ich habe da einfach gemerkt, dass ich eine andere Herangehensweise eigentlich habe und dass ich eigentlich auch Autodidaktin bin. Und dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht, Sachen für mich zu entdecken, dann vielleicht mit einem Lehrer für 1, 2, 3 Stunden was zusammen zu erarbeiten, dann aber einfach auch wieder den Freiraum zu haben und zu sagen, okay, jetzt gucke ich einfach mal, was da für mich irgendwie, was ich damit kreieren kann. Mhm. Ich glaube, für mich war, glaube ich, immer wichtig, relativ schnell selber was damit anfangen zu dürfen. Mit dem, was man lernt. Und das hatte ich das Gefühl, dass keine Zeit dafür ist in dem Studium. Das hat mir gefehlt.
Und, ja. Wahrscheinlich hast du aber auch das Glück, mit sehr, sehr viel Talent gesegnet zu sein. Denn viele Künstler generell, aber auch Musiker sagen, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber dass Erfolg sich in 4 gleich große Teile, lass uns mal überlegen, welche das ist, für einmal Fleiß, einmal Talent, Disziplin, und Glück. Ich glaube, diese 4 Viertel sind es.
Okay.
Die, ich weiß, Annette Humpe hat das mal gesagt, ob es Zitat von ihr ist, weiß ich nicht genau. Also Glück, klar, ne, im richtigen Moment, am richtigen Ort. Talent ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man Künstler sein möchte. Selbstdisziplin, Disziplin gehört bestimmt auch dazu. Und was war das Vierte jetzt? Was hatte ich gesagt?
Fleiß?
Ja, ich glaube, ihr habt auch Fleiß, ganz genau. Ja. Wobei Disziplin und Fleiß ja irgendwie so Geschwister sind. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die einen ähnlichen Weg gegangen sind oder gehen wollten wie du und denen dann aber vielleicht der theoretische Unterbau doch fehlte. Also ich kann mir vorstellen, man muss sich dann auch zu ein paar Sachen zwingen, was so Atmung angeht oder so. Ja, ich vermute das jetzt nur, aber nicht umsonst gibt es ja ganz bestimmte Übungen, die Sänger auch machen, auch gerade so Atemübungen, Konditionierungen. Da hast du wahrscheinlich einfach das Glück, dass du das offenbar intuitiv beherrschst, oder?
Gar nicht. Nee, gar nicht. Ich habe das überhaupt nicht intuitiv, also so, ich habe auch ziemlich falsch gesungen. Also von der Atemtechnik, wenn man jetzt mal von der Atemtechnik ausgeht, habe ich sehr, sehr lange falsch gesungen. Und das musste ich leider feststellen oder da hatte ich leider dann auch wirklich Probleme, weil ich nämlich damals in der Zeit, wo ich dann eben auch in der Jazzschule war in München, auch Trompete angefangen hatte und ich habe mich sofort in dieses Instrument verliebt, weil das auch so ähnlich ist wie Gesang. Und ich fand es so toll, dass es nur 3 Knöpfe hat und alles andere muss man mit dem Mund und mit der Atmung und mit sich selber machen irgendwie, ne? Also um da jetzt einen schönen Klang rauszukriegen. Und habe sehr, sehr viel Trompete dann auch gespielt und mein Lehrer war sehr begeistert, weil ich das sehr, sehr schnell beherrscht habe oder mich einfach irgendwie gut geworden bin. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich Stimmbandprobleme kriege. Also mein Hals hat immer wehgetan. Und es war dann eigentlich schon zu spät, als ich festgestellt habe, dass ich eine Stimmbandverdickung mir geholt habe.
Oh, okay.
Und das war halt die Kombination von Trompete spielen. Du baust einen wahnsinnigen Druck in deinen ganzen Atemwegen auf, letztendlich dann auch auf den Stimmbändern mit diesem Instrument. Und wenn du dann eben nicht die richtige Technik beherrschst, dann ist das fast nochmal, also bei mir hat das nochmal viel mehr reingehauen als jetzt beim Gesang. Aber vor allen Dingen diese Kombination, Trompete und zusätzlich aber auch noch die falsche Technik beim Singen und dann aber auch viel machen. Ich war schon viel auf der Bühne. Ich war mit anderen Bands auf der Bühne oder ich habe im Studio dann letztendlich auch schon mit dem Produzenten zusammengearbeitet. Meine Stimme war immer gefordert und ich habe gemerkt, die erholt sich gar nicht. Also das hat immer geschmerzt und das war letztendlich eigentlich, hat mich dann wirklich ein paar Jahre zurückgeworfen, weil ich eigentlich nicht singen konnte.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann schwierig ist, sich da wieder umzukonditionieren. Also sprich, wenn du jahrelang darauf vertraut hast, ich mache das jetzt mal so für mich und dann musst du umswitchen oder darfst umswitchen und musst ganz andere Reserven in dir hervorholen und kannst dich aber nicht mehr umgewöhnen. So, ich weiß, ich hatte mal ich arbeite auch als Sprecherin und irgendjemand wollte mir dann früher mal so eine Sprachlehrerin so und die sagte mal, du musst das mit der Zunge am Gaumen und dann konnte ich es nicht mehr, ja. Also das war dann irgendwie zu spät, um diese Art der Technik zu lernen. Aber das war halt für mich nicht so essentiell. Also wie wahrscheinlich für eine Sängerin, die atmen muss und auch Reserven haben muss.
Ich habe da ganz schön lange dran gesessen. Ich konnte jahrelang eigentlich nicht wirklich singen. Das war sehr deprimierend, ne? Und hat mich auch total aus dem rausgehauen, was ich eigentlich die ganze Zeit schon gemacht habe. Und es war dann wirklich so ein Weg, der für mich, ich hatte da Logopädie gemacht, das hat auch geholfen, aber ich musste vor allen Dingen erstmal alles runterbrechen und meine Stimme wieder selber für mich auch finden. Und letztendlich war, glaube ich, am hilfreichsten für mich einfach auch immer, es blieb nicht aus. Wenn es wehgetan hat, war es falsch.
Ja, ja.
Das war so ein bisschen die Herangehensweise dann. Und in der Zeit bin ich dann letztendlich auch dazu übergegangen, tatsächlich auch zu Atemtechnik dem einen Wert zu geben, ne? Und auch tatsächlich zu verstehen, was das, also wie wichtig das für den Gesang ist. Und das war die Zeit, in der ich eigentlich letztendlich dann auch tatsächlich erst die Atemtechnik gelernt habe. Das war sehr, sehr spät.
Du hast Soul to Soul mitgebracht, das freut mich sehr. Back to Life.
Back to life, back to reality, back to life.
Joa Hackman ist heute hier zu Gast. Du hast von deiner Liebe zur Trompete erzählt und auch von den Schwierigkeiten. Als Sängerin sowieso, es wird wahrscheinlich sehr schwierig sein. Das ist schon gemein, sich da entscheiden zu müssen, weil man eben nur diesen einen Mund hat. Die Alternative, die dann kam, dein nächstes Verknalltsein, macht es Sängern nicht unbedingt immer leichter. Schlagzeug. Du hast auch richtig, du warst richtig in der Schlagzeugschule.
Ja, ja.
Drummer's Focus in München. Jetzt habe ich mir natürlich gefragt, bei dieser ganzen Wohnungsnot, ne? In München ist es ja noch viel schlimmer als in vielen anderen Städten. Du kriegst ja keine Wohnung. In der Nähe der Drama School wahrscheinlich schon, oder?
Nee.
Das muss doch total laut sein.
Nee, das ist mitten in der Innenstadt und die haben da isolierte Räume im Keller. Das kannst du gar nicht bringen. In so einer Schule, dass du das nicht isoliert hast. Ich glaube, die Nachbarn haben da gar nichts gehört, glaube ich. Also, weil das muss definitiv für richtig gut
sein. Wie viele Frauen haben da mit dir studiert? Wie viele Frauen sind
nicht da? Nicht viele. Ja. Der Anteil von Frauen beim Schlagzeug ist einfach gering. Wirklich gering. Und ich persönlich kann mich an eine erinnern, die zu der Zeit auch auf der Schule war. Das war eine Schule, die hat 10 Stufen gehabt und es war eine wirklich ziemlich gute Schule. Ich glaube, das Modell kam aus Amerika, was jetzt nicht von vornherein heißt, dass es irgendwie gut ist, aber es war sehr ausgetüftelt. Es waren sehr, sehr gute Lehrer dort und jedes Jahr hat ein Jahr, also war ein Unterrichtsjahr. Und die andere Frau, die war auch schon ein paar Semester weiter als ich oder ein paar Jahre weiter als ich. Genau. Ich habe auch damals dann über die Schule in einer Coverband angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und das fand ich total toll, weil ich dann einfach die Möglichkeit hatte, wirklich Routine zu kriegen an dem Instrument. Ne? Stundenlang auf Klick spielen jeden Abend und die Band hat richtig viel
gespielt. Auf Klick spielen heißt Metronom?
Spielen, genau. Und das ist schon auch eine Herausforderung, wenn man das vorher nicht gemacht hat. Und ich habe ja auch erst ein paar Jahre vorher angefangen, Schlagzeug zu spielen. Von dem her ging das dann alles ziemlich schnell.
Du hast aber nicht noch parallel gesungen?
Nee, das fiel eigentlich in die Zeit, in der ich dann tatsächlich so ein bisschen verhindert war.
Alles klar, ja.
Stimmhandverdickung.
So diese Coverband, das funktionierte ziemlich gut. Die waren recht erfolgreich oder ihr wart recht erfolgreich. Was ihr noch, wie hieß
es? Ich werde keinen Namen.
Okay. Nee, ist okay. Lass mal weg.
Es war eine Frauen-Coverband und wir haben wirklich, also von Schlager bis, also ich glaube, der beste Song, den wir im Repertoire hatten, war Mambo Number 5.
Okay. Oh, gut.
Aber, wie gesagt,
du bist also diskret. Es hat aber funktioniert. Ihr seid durch die ganze Republik getourt.
Die haben ganz viel gespielt. Ich bin letztendlich dann nur eingestiegen und musste dann auch nach einem Dreivierteljahr schon wieder aussteigen, weil ich mir dann nämlich einen Tinnitus geholt habe.
Naja, da fragt man sich, aber ja, jetzt werden ganz viele Leute sagen, ja, aber bestimmte Krankheiten hat man natürlich auch nicht zufällig. So,
ja, ja.
Wir müssen, dürfen, können den nächsten Song spielen. Diese halbe Stunde ist nämlich auch schon wieder rum. Womack und Womack, Teardrops. Gibst du noch ein kurzes Stichwort dazu, bitte?
Ganz tolle Sängerin. Ich war total begeistert, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, weil diese Frau einfach wirklich ein anderes Frauenbild verkörpert hat, als ich es bis dahin in der Soulmusik überhaupt jemals gesehen habe. Für mich war das einfach eine ganz starke, coole Frau, die da ihren tollen Song runtersingt. Fand ich ganz toll.
Radio 1. Hörbar Rust.
Mein Radiowecker ist neulich runtergefallen. Und als ich dann am nächsten Morgen geweckt wurde von normalerweise Radio 1, lief da ein anderer Sender. Und es lief dieses Lied, als ich geweckt wurde. Und ich habe gedacht, oh Mensch, das ist ja irgendwie ganz entzückend. Das ist ja ganz nett. Und ich weiß bis jetzt nichts über denjenigen, der es singt und der es gemacht hat. Und ich weiß auch deswegen überhaupt nicht, ist das vielleicht eine Kitschband, die man nicht hört? Oder ist es eine ganz nette Band, die man einfach nur noch nicht kennt? Sie können sich ihr eigenes Bild machen. Wolke 4 heißt der Song. Philipp Dittberner und Marv sind die Interpreten. Und hier zu Gast ist heute Joe Hackman. Wolke 4 heißt der Song. Philipp Dittberner und Marv sind die Interpreten so. Und ich weiß nichts darüber und ich habe mir auch extra im Vorfeld nichts darüber durchgelesen, weil ich es viel zu spannend fand, Ajoa, an mir selbst festzustellen, zu beobachten, dass ich, also wie gesagt, Song gehört, zufällig anderer Sender und so, irgendwas gefällt mir daran, ist irgendwie ganz sweet. Keine musikalische Revolution, werde ich auch nicht auf irgendeine CD mal brennen, aber trotzdem ist es ein netter Song. Und dann habe ich gemerkt, dass ich zögerte, ob ich ihn spielen soll in der Hörbar. Ich kann mir mal aussuchen, welche Songs ich selbst mitbringe.
Yeah.
Und dann fand ich das so doof von mir, dass ich dachte, wieso zögere ich? Weil ich halt überhaupt nicht weiß, ist das so ein Quartett aus Oberursel, das alle außer mir schon kennen und die bekanntermaßen blöde Musik machen und ich bin da jetzt drauf reingefallen. Aber selbst wenn mir die Musik gefällt, kann ich sie ja eigentlich spielen. Ja. Weißt du, was ich kann es jetzt nur so umständlich formulieren. Es gibt ja auch zum Beispiel Songs von Blumfeld, das sind ja nun wirklich Musikpoeten, die kann man jetzt mögen oder nicht, ich mag sie. Wenn du diese Texte einfach nur mal dir manchmal so durchliest, losgelöst von der Musik, dann könnten die auch von anderen Interpreten ganz schmierig klingen, ganz fürchterlich, ganz schicksalstriefend, aber von Blumfeld klingen sie in der Regel gut und so gibt es viele deutsche Bands, die einfach eine ganz gute Musik machen. Und wenn sie das Glück haben, aus der Hamburger Schule zu kommen, sind sie natürlich cool. Dann kann man sich alles von ihnen anhören, sogar so einen Song wie Wolke 4. Es ist irgendwie ganz schön, bestimmte Sachen über Musiker gar nicht zu wissen und sie tatsächlich völlig unbefangen zu hören.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Und ich finde es immer total toll. Also wenn man diese Momente hat, ne? Wenn man, mir ging es zum Beispiel so vor kurzem, da war ich auf einer Webseite von einem Club. Und was normalerweise sonst nicht passiert, dann ist Musik angegangen. Also online, als ich online war, ich war auf dieser Seite. Und es ist Musik gelaufen von einem Songwriter, der da gerade oder vor kurzem gespielt hat. Und ich habe diese Stimme gehört und habe mir gedacht, mein Gott, ist das geil. Wer ist denn das? Und ich habe die ganze Webseite abgesucht. Wo steht dieser Name? Ich muss unbedingt wissen, wer das ist. Und ich habe dann rausgekriegt, das war C6 Steve. Und ich habe den Typen auch schon einmal gesehen. Ich habe unglaublich viele Videos von ihm gesehen. Das ist ein amerikanischer Sänger und Gitarrist, der wahnsinnig, also so Blues, im Blues-Bereich irgendwie ganz, ganz tolle Sachen macht. Und der Typ hat einen super langen Bart, ist locker über 60 und so klingt er auch. Und es ist eine ganz, ganz tolle, warme, alte, weise Stimme.
Okay, aber so rum, das ist ja auch schon wieder der Cool-Effekt. Du hörst jemanden, das ist für dich Qualität und du fängst an, alle Sinne darauf auszurichten, den zu erschnüffeln oder herauszubekommen, wer das ist. Eine andere Sache ist ja, das, worauf ich jetzt eben eher so hinaus wollte, ist dieses, gerade was mit deutscher Musik. Man versteht die Texte, man weiß nicht so genau. Und wir haben, finde ich, wahnsinniges Glück, gerade in den letzten 15 Jahren, was Bands angeht, was deutsche Musik angeht. Tolle, unglaublich gute, schlaue Leute, die sich da zusammengetan haben und unglaubliche Alben gemacht haben, solo und auch als Bands. Ganz, ganz toll. Da muss man sich nicht verstecken und gar nicht, nichts ist mehr peinlich. Und wenn der Tagesspiegel über dich schreibt, dieses Zitat, du weißt, welches ich meine, ne? Wenn sie Deutsch singt, vergisst man, dass es Deutsch ist. Es ist natürlich ein fettes Kompliment, aber ich finde, es ist nicht mehr nötig. Überhaupt nicht.
Ja. Yeah. Ja.
Oder siehst du das anders, mit deutscher Sprache umzugehen? Findest du das hart und unsexy?
Nee, sonst würde ich es auch nicht machen. Also das war schon definitiv ein ganz bewusster Schritt, auf Deutsch zu singen. Ich habe da eine längere Zeit gebraucht, um da irgendwie reinzukommen in den Fluss, dass ich tatsächlich die Worte so formen kann, dass sie für mich Sinn machen, weil ich habe immer Soulmusik gehört und ich wollte, dass diese Weichheit schon auch noch da ist, die ich finde, dass sie beim Soul eben auch dazugehört. Und verstecken muss man sich auf gar keinen Fall. Das ist, es gibt ganz, ganz tolle Sachen. Es gibt tolle Sänger. Und jetzt zum Beispiel auch die beiden jetzt hier. Der Typ singt super. Ne? Und der hat seine...
Die wir jetzt gerade gehört haben.
Die ist Wolke 4. Wolke 4, sie ist ein toller Sänger. Es singt seinen Text auch sehr gut. Ne? Also das ist mit Deutsch tatsächlich immer, finde ich, auch ein bisschen schwierig, weil die ganzen Konsonanten machen das einfach ein bisschen hart, die Sprache. Und man muss gucken, dass man das immer so ein bisschen aufweicht, seinen eigenen Stil findet, um das dann geschmeidig klingen zu lassen.
Und komischerweise gehört manchmal, ich will es gar nicht sagen, das Wort, aber dann tatsächlich wieder der Mut. Nee, Mut passt gar nicht. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen, ich würde mal sagen 90% aller Menschen kennen das, dass sie sich wie irre freuen, wenn sie im Auto sitzen oder ansonsten an irgendeinem in einer Situation, die ihnen der Zufall vor die Füße spült, plötzlich irgend so einen Song hören, der Trash sein kann. Keine Ahnung. Rhythm is a Dancer. Und er ist plötzlich da und du hast tierisch gute Laune. Ja. Und ansonsten hörst du irgendwie meinetwegen nur Bach oder Stockhausen. Scheißegal. Aber ich glaube, dieses Musikgeschmack-Posing, davon sollte man so langsam mal so ein bisschen Abstand nehmen. Viele Menschen, auch die Hörer zum Beispiel, ist natürlich sowas wie ein Ausweis. Ne? Leute kommen selten her und geben jetzt zu, dass sie eigentlich hin und wieder, wenn sie allein sind, auch mal Tic-Tac-Toe hören oder was weiß ich. Und da fehlt mir noch so ein bisschen mehr Authentizität. Viele reden sich dann darauf raus, dass sie gerade erst 11 waren und noch nicht wussten, was das heißt. Der Text, das war ja so komisch und so. Aber eigentlich, wir mögen so viele unterschiedliche Songs und Interpreten und das ist ja auch in Ordnung. Es ist auch schön, dass es diese Vielfalt auch gibt.
Ja, das stimmt.
Du wolltest gerade noch was sagen?
Mir fällt der Name nicht ein von ihr. Wie heißt die? Weil mir ist nämlich jetzt, ich hab, als du das gesagt hast, habe ich an jemanden gedacht. Von der hätte ich auch einen Song mitbringen können, aber irgendwie habe ich gedacht, das passt jetzt aber eigentlich gar nicht richtig rein. Und ich habe aber ihren Namen vergessen.
Was hat sie gesungen?
Na, 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 na.
Kylie Minogue. Hatte gerade Geburtstag vor einem Monat, ja. Ja, na klar.
Weil den Song, also es ist nicht so, dass ich alles von ihr toll finde, aber der Song hat mich geflasht. Den fand ich super.
Mhm. Wir spielen jetzt das vorletzte Lied von dir, das du mitgebracht hast und komm dann auch mal ein bisschen aufs Hier und Jetzt, denn wer mehr von dir wissen und hören will, der musste ja irgendwie eine Brücke bauen, den Kreis zu schließen zum Anfang. Stevie Wonder hast du mitgebracht und klar, du hast eine enge Verbindung zu Michael Jackson, hast du vorhin schon drüber gesprochen. Gibt es da eigentlich noch was Entscheidendes nachzureichen? Stimmt es, dass du teilweise sogar die Schule geschwänzt hast, um Michael Jackson zu hören, zu Hause?
Ich muss gestehen, ja. Also es war so eine Verbindung zwischen, ich habe nicht für die Prüfung gelernt, war also nicht vorbereitet und bevor ich eine 5 oder eine 6 schreibe, bleibe ich lieber zu Hause. Ich habe meiner Mutter dann erzählt, mir geht's nicht gut, ich bin krank. Das kam jetzt nicht so oft vor, von dem her kann man das dann auch schon mal sagen.
Ich habe den Soul, mir geht's schlecht.
Und dann habe ich aber die Vormittage genutzt, weil das war so toll, alleine endlich zu Hause alleine mal zu sein. Habe ich nicht geübt für die Prüfung, sondern ich habe dann tatsächlich Musik gehört und habe die ganze Zeit dazu gesungen. Und irgendwann, es hat eigentlich ein paar Jahre gedauert, bis mir das eigentlich aufgefallen ist erst. Weil das war so, ich war da so drinnen.
Bis dir was aufgefallen ist?
Ja, was ich da eigentlich mache. Also ich singe die ganzen Vormittage und das war so erfüllend für mich. Ich habe mich an diesen Tagen so gut gefühlt, aber es war nicht so richtig bewusst, was habe ich denn da jetzt eigentlich gemacht? Und es hat irgendwie eine Zeit gedauert, bis ich dann mal gecheckt habe, hey, du sitzt die ganze Zeit vor der Stereoanlage, hörst die gleichen Songs, versuchst immer wieder die gleichen Stellen genauso zu singen, wie zum Beispiel Michael Jackson bei Billie Jean. Und ich habe tatsächlich mit Michael Jackson singen gelernt.
Und jetzt Stevie Wonder als Onkel sozusagen. Was wirfst du dem noch für einen Satz zu seinem Song? Denn was hast du mitgebracht? Lass mal kurz gucken. Jesus Children of America.
Ein weniger bekannter Song von ihm, den ich ganz, ganz groß finde, den habe ich mit einer meiner Coverbands, die ich in München hatte, gespielt. Und also Stevie Wonder ist phänomenal, also ein wahnsinniger Songwriter. Und mich hat es immer sehr beeindruckt, dass er so viele Instrumente spielt, so viele Instrumente beherrscht und letztendlich auch ganz viele Alben selber eingespielt hat, wirklich alleine. Und ich glaube, das mache ich auch irgendwann mal.
So, jetzt kommt noch mal schnell Zeit fürs Teasing. Erstmal möchte ich teasen nächste Woche Dirk von Lotzow hier in der hörbar. Und am Donnerstag um 21:15 eine neue Episode von Stadtrat Hund im RBB-Fernsehen. Bitte gucken Sie sich diese Sendung doch mal an. Die ist ganz reizend. Viel Arbeit und Mühe gekostet. Sehr viel Spaß gemacht. So, Joa Hackman ist hier heute. Sie ist Singer-Songwriterin. Und wenn Sie diese Sendung schon ein bisschen länger hören, dann haben Sie das mitbekommen. Du hast einen Tinnitus davongetragen, was natürlich für eine Musikerin die Hölle ist.
Ja.
Aber es hat dich dazu veranlasst, du musstest irgendwie umswitchen, umdenken, hast eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, was vielleicht nicht verkehrt ist, ne?
Oder? Nee, das hat auf jeden Fall auch wirklich in der Zeit total gepasst für mich. Ich liebe Kinder. Ich wusste, dass ich auf jeden Fall auch gerne was im sozialen Bereich machen wollen würde. Mhm. Ich hatte auch schon lange im ambulanten Pflegedienst als Kraft gearbeitet, als Aushilfskraft. Von dem her hat das definitiv gepasst.
Mhm. So, und dann das erste Album, du musst mir mal helfen mit der Jahreszahl, das kriege ich jetzt nicht.
Das erste Album war 2011.
Mhm. So, und jetzt 2015, jetzt in diesem Jahr, ist Exil rausgekommen. Du hast auch ein eigenes Label gegründet, Sugar Pie Records.
Mhm.
Und du machst ganz, ganz viel selbst. Also du verwaltest deine eigene Organisation sozusagen. Was natürlich was mutig ist und dich unabhängig macht, was ich mir aber auch sehr, 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 sehr schwierig vorstelle.
Das ist schon wirklich sehr viel Arbeit. Also
wenn auch so Preise für sich selbst zum Beispiel festzusetzen. Ich finde das immer einfacher, das kennen viele Freiberufler, wenn das jemand für einen macht. Weil den eigenen Marktwert, den eigenen Preis und dann zu schachern, das fällt den meisten Menschen schwer, das für sich selbst zu tun.
Auf jeden Fall. Das ist auch wirklich, das dauert ein paar Jahre, bis man da irgendwie so ein bisschen cooler mit wird und da auch ein bisschen Abstand kriegt. Also das Booking ist tatsächlich aber auch so eine Sache für sich und ich bin da gerade am gucken, ich bin da nicht traurig drum, wenn ich das nicht immer alleine mache.
Mhm.
Das ist eine ganz andere Arbeit und mir macht es Spaß. Ich wollte das auf jeden Fall alles mal kennenlernen. Ich glaube, für mich war so das Ding jetzt auch mit dieser Labelgründung, das Booking habe ich sowieso auch die ganzen letzten Jahre alleine gemacht. Die Produktion von dem neuen Album habe ich letztendlich alleine gemacht. Für mich heißt es nicht unbedingt, dass das alles so bleiben muss. Aber was ich wollte, ist diese ganzen Arbeitsschritte, diese ganzen Arbeitsbereiche kennenlernen.
Mhm.
Weil ich gemerkt habe, dass ich, und das ist total normal, das verunsichert dich, wenn du nicht weißt, was dahinter passiert, hinter den Kulissen.
Und das macht dich abhängiger natürlich.
Das macht dich abhängiger.
Ja, und beeinflussbarer.
Beeinflussbarer. Mhm. Und da wollte ich ein bisschen gegensteuern. Und ich wollte das alles kennenlernen. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe einen ziemlich guten Überblick darüber.
Mhm.
Und was jetzt die nächsten Jahre kommt, das würde ich erstmal offen halten.
Suchst du denn? Also wollen wir sowas wie einen Aufruf starten, dass Leute, die das Gefühl haben, sie möchten da mit dir in Kontakt treten, dass sie sich bei dir melden? Oder
super
bist du
gerne. Ich bin immer dafür offen, für Zusammenarbeit mit Leuten. Ne? Also was jetzt Management, Booking oder Labels oder wie auch immer. So, ne? Das ist alles, ich finde, man muss immer gucken, wenn was besser ist, als es jetzt gerade ist, warum nicht dafür offen sein?
Also wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
Am besten über meine Webseite. Das ist www.adjoa.de.
Aber geschrieben Advoa, also A-D-W-O-A.
Genau.
Falls Sie das irgendwie jetzt nicht auf dem Zettel haben, im wahrsten Sinne des Wortes, dann schicken Sie uns nochmal eine E-Mail und wir leiten das dann weiter. hörbar@radio1.de. So können wir es ja auch machen.
Gerne.
Ja. Viele kennen dich ja sowieso von diesem Contest. Also es gibt ja verschiedene Contests. Du hast vor ein paar Jahren schon mal so ein Radio 1, was war das, so ein Radio 1 Song Contest?
Genau. Und da habe ich den zweiten Platz gemacht. Das war toll. Also ich habe das vor allen Dingen halt mit einem Intro, was wir eingeschickt haben. Ich habe so ein kleines Intro, was ich immer mache oder lange Zeit gemacht habe, bevor ich tatsächlich das Konzert angefangen habe.
Wie geht das? Kannst du das jetzt mal eben?
Ich wollte gerade fragen, soll ich es mal
machen? Ja, bitte!
Okay. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Joa Hackman. Und dann kommt es drauf an, wo ich spiele, wie es dann weitergeht.
Und dann sozusagen, statt es zu sagen, singst du es.
Und dann, je nachdem, wenn ich im Aufsturz zum Beispiel spiele, dann wird es weitergehen wie: Es ist schön, euch hier im Aufsturz zu sehen. Und ich hoffe, die Zeit wird nicht so schnell vergehen. Also, wenn ihr da seid, bitte lasst mich euch hören. Und dann müssen die Leute klatschen. Und wenn sie nicht genug klatschen, oh, wenn ihr da seid, lasst mich euch hören. Das könnt ihr lauter.
Okay.
Gut. Und mit so einer Ansage hat man einfach die Leute eigentlich gleich sofort.
Also mein Hund hattest du schon im ersten Moment. Die ist gleich an dir, hat sich gereckt und gestreckt und wollte auf deinen Schoß springen. Fand sie super. Was ist das mit diesem anderen Contest gewesen jetzt unlängst?
Hilf mir mal. Berlin Song Contest.
Berlin Song Contest.
Genau.
Den du da auch gerockt hast. Du bist für Treptow ins Rennen gegangen.
Genau, ja. Es war so ein bisschen aufgemacht wie der Eurovision Song Contest. Mhm. Also es sind dann die einzelnen Stadtteile gegeneinander angetreten. Und also ich habe nie in Treptow gewohnt, aber Treptow war noch
frei.
Treptow war noch frei und mit auf meiner Liste von den Favorites. Und ja, ich war im Halbfinale, habe da schon ganz gut abgeschnitten, was mich sehr gefreut hat. Das war im BKA Theater. Und dann war das Finale im Schwutz in Neukölln. Mhm. Und das war toll. Es hat richtig Spaß gemacht. Also es hat einmal einfach auch der Auftritt Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, mit den anderen Bands dort vor Ort im Backstage irgendwie abzuhängen. Und es war einfach genial, dort zu gewinnen.
Die Tour ist jetzt leider gerade vorbei. Also du hattest gerade eine Tour, um dein neues Album auch vorzustellen. Also man kann es noch kaufen. Exil heißt das.
Genau.
Wann kann man dich mal wieder sehen, hören, live?
Jetzt ist es tatsächlich gerade so, dass ich so ein bisschen ein Loch habe, weil ich, also jetzt was Termine angeht, ich spiele mit ein paar anderen Bands, aber jetzt mit meinem eigenen Projekt ist jetzt erstmal geplant, tatsächlich, ich arbeite gerade an neuen Songs. Ich möchte die relativ bald aufnehmen, weil ich möchte, dass nächstes Jahr auf jeden Fall auch schon das dritte Album rauskommt. Und ich werde dieses Jahr wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen in der Welt rumreisen und mich inspirieren lassen von den verschiedensten Ländern und
du hast in New York gelebt eine Zeit lang, in London.
Also gelebt ist leider, ich war dort längere Zeit. Also ich war in New York letztes Jahr, war total begeistert und muss da auf jeden Fall wieder hin. Also diese Energie hat auch mein Songwriting sehr gut getan. Und London ist sowieso, da bin ich die letzten Monate öfter gewesen und es ist auch ganz, ganz groß und macht mir Spaß und gibt mir einfach Anreiz für neue Ideen.
Mhm. Wir beenden diese Sendung jetzt mit Sting, Fortress Around Your Heart. Und es hat was damit zu tun mit einer besonderen Art des Auftritts, ne?
Ja, der Song erinnert mich an eine Coverband, mit der ich gespielt habe. Also ich hatte damals, als ich in der Jazzschule war, hatte meine Gesangslehrerin mich gefragt, ob ich nicht für ihre Coverband Background singen möchte, was ich natürlich gemacht habe. Und der Auftritt war dann für BMW war das. Und es war alles ganz nobel und schick. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, also jetzt auch mit Coverbands irgendwie Geld zu machen, weil halt alles gestimmt hat. Der Rahmen hat gestimmt, was zum Beispiel, wenn man mit seinen eigenen Sachen unterwegs ist, nicht unbedingt immer der Fall ist. Die Gagen haben gestimmt. Ganz, ganz tolle Musiker, mit denen man da spielt, weil alle letztendlich auch solche Jobs machen, um dann auch irgendwie sich über Wasser zu halten.
Ja,
ne? Und das war eine sehr schöne Erfahrung, was Coverbands angeht.
Okay, ich danke dir sehr für deine Geschichten und dein Intro.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr, sehr gefreut.
Viel Glück und vor allem viel Spaß weiterhin. Wir werden sicherlich von dir hören. Und ja, Ihnen wünsche ich einen schönen restlichen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.